Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Beide Seiten Live.
Wir liefern Ihnen heute wieder alle Daten und Fakten zu den Themen des Tages und wir liefern Ihnen vor allem auch sämtliche Blickwinkel, alle Betrachtungen, eben alle Seiten zu diesen Themen.
Ja, und zwar so, dass Sie sich dann am Ende Ihre eigene Meinung bilden können.
Zuvor werfen wir aber natürlich einen Blick nach Oberösterreich, wo der mutmaßliche Doppelmörder Roland Drexler nach wie vor von der Polizei gesucht wird.
Und das mittlerweile nicht mehr nur in Österreich.
Polizei, Cobra und sämtliche Sondereinheiten inklusive Panzerfahrzeug sind weiter im Großeinsatz. Das Zentrum von Altenfelden im Mühlviertel ist komplett abgeriegelt. Denn der mutmaßliche Doppelmörder Roland Drexler ist mit 3 Waffen auf der Flucht. 50 Personen stehen unter Polizeischutz. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Aufenthalte im Bezirk und in den Waldgebieten zu meiden.
Wir müssen davon ausgehen, solange wir nicht vom Gegenteil überzeugt wurden, dass der Täter noch am Leben ist und er ist gefährlich.
Von Zeugenaussagen weiß das Landeskriminalamt inzwischen, Roland Drexler dürfte seine beiden Opfer gezielt getötet haben. Dem Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau ist er per Auto zu seinem Fußpflegetermin gefolgt. Beide sind dann hier gleichzeitig aus dem Auto gestiegen.
Der Täter hat dann ohne weitere sozusagen Gespräche oder sonstige Drohungen auf den Bürgermeister geschossen.
Dann fährt der Mordverdächtige direkt weiter zum zweiten Tatort nach Arnreit. Den ehemaligen Jagdleiter Josef H. hat er laut Polizei direkt in seinem Wohnzimmer niedergestreckt. Die Sportunion Arnreit zeigt sich auf Facebook zutiefst schockiert.
Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei Josefs Familie.
Die Gemeinden Kirchberg, Arnreit und Altenfelden leben derzeit im Ausnahmezustand. Der Bürgermeister von Altenfelden schläft derzeit sicherheitshalber nicht zu Hause. Dennoch appelliert er an die Bewohner.
Und dass man einfach keine Vorverurteilung macht, aber auch keine Sippenhaft. Es leben Kinder von Opfer und Kinder von Täter in einer Gemeinde oder innerhalb von 2 Gemeinden, dass sie irgendwie wieder zueinander finden, wann das überhaupt möglich ist. Ob sowas jemals verzeihen kann, das weiß ich nicht.
Hintergrund dürften Streitereien über Jagdthemen sein. Der Tatverdächtige hat verschiedene Wohnsitze. Die Polizei bittet weiter um Hinweise, wo sich Roland Drexler aufhalten könnte.
Und in Oberösterreich vor der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach, da befindet sich auch unsere Puls24-Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz, zu der wir jetzt schalten. Magdalena, wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge?
Ja, der Täter ist nach wie vor auf der Flucht. Aktuell suchen immer noch rund 250 Polizeibeamte mittlerweile aus fast ganz Österreich nach dem mutmaßlichen Doppelmörder. Immer wieder hat man heute auch Hubschrauber aufsteigen sehen. Es sind immer noch gepanzerte Fahrzeuge unterwegs und immer mal wieder sieht man auch wirklich Polizeikolonnen mit Blaulicht vorbeifahren, denn jedem Hinweis wird nach wie vor nachgegangen und man geht eben davon aus, dass der Täter immer noch am Leben ist. Davon muss man ausgehen und er ist gefährlich. Wir haben es gehört im Beitrag. Er hat wahrscheinlich 3 Waffen mit dabei. Ja, und wir wissen mittlerweile auch den Tatablauf. Das hat man heute auch in der Pressekonferenz gesagt. Es ist noch nicht klar oder muss man schauen, ob das überhaupt jemals ermittelt werden kann, ob diese Tat längere Zeit geplant war. Doch wir wissen, und das ist auch seit heute klar, dass die beiden Opfer diejenigen Personen sind, die den mutmaßlichen Täter in den letzten Monaten, nämlich im Frühjahr und jetzt auch nochmals im Oktober 2024 bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt haben, aufgrund von einem Verhalten rund um die Jagd, das nicht in Ordnung gewesen ist. Es hätte ihm eventuell auch der Entzug der Jagdkarte drohen können und das Jagen, das ist sein Leben, das war sein Leben, das haben wir immer wieder gehört. Und dementsprechend wohl auch das Motiv, nämlich der Streit rund um die Jagd, der hier jetzt eskaliert sein dürfte.
Es sieht also ganz nach einem Rachefeldzug aus. Da weist vieles darauf hin. 50 Personen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Täters stehen da derzeit unter Polizeischutz. Magdalena, warum stehen die unter Polizeischutz und vor allem, was genau bedeutet das überhaupt?
Es sind 50 Personen, die sich entweder aktiv bei der Polizei gemeldet haben oder aufgrund von Erhebungen eben auf diese Schutzliste gekommen sind, wenn man das so sagen kann. Das sind Personen, die mit Roland Drexler zu tun hatten, die vielleicht auch in Konflikt mit ihm standen. Er war ein sehr konflikt reicher Mensch, wenn man das so sagen kann. Er war einer, der sich immer mal gern mit jemandem angelegt hat. Das haben wir sehr oft hier im Ort mittlerweile gehört. Und ja, was bedeutet Polizeischutz? Das bedeutet, dass zum Beispiel vor den betroffenen Häusern, wir sind heute an einem vorbeigefahren, ein Polizeiauto steht, schwer bewaffnete Personen mit schusssicheren Westen davor stehen, um eben diese Personen zu schützen und auch ihre Familien und das Umfeld zu schützen. Die Personen, die zu Hause wohnen, die haben eben Polizei vor der Türe stehen. Andere sind weggebracht worden zu Orten, wo man natürlich nicht weiß, wo sie sich aufhalten. Und ja, das ist natürlich eine sehr brenzliche Situation. Solange dieser Mann immer noch frei herumläuft, geht natürlich auch die Angst herum und eben genau bei Personen, die ihn gut kannten und die vielleicht auch in gewisser Weise in Konflikt mit ihm standen.
Magdalena, hat man denn irgendeine Ahnung, wo sich der mutmaßliche Täter auch aufhalten könnte? Es wird ja über die Grenzen hinaus mittlerweile nach ihm gefahndet.
Man hat gestern bereits Deutschland und Tschechien vorbereitet, hat gesagt, es könnte sich hier ein bewaffneter, gefährlicher Täter auch in eure Richtung auf den Weg gemacht haben. Es wird natürlich über die Ländergrenzen hinaus nach ihm gefahndet, aber vor allem auch in den Bundesländern. Aber was die Polizei heute gesagt hat, sie vermuten ihn nach wie vor irgendwo in der Umgebung. Er ist Jäger und das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Er kennt die Region hier wahnsinnig gut, er kennt die Wälder sehr, sehr gut, er kennt aber auch die Wälder in Tschechien sehr, sehr gut, denn dort hat er auch gejagt, wie wir heute gehört haben. Und natürlich jemand, der sich hier in der Umgebung sehr gut auskennt, der kann sich wahrscheinlich auch sehr gut verstecken. Und dementsprechend ist das natürlich auch ein gewisser Heimvorteil für ihn. Und wahrscheinlich auch deswegen geht die Polizei nach wie vor davon aus, dass er sich noch in diesem Bereich hier befinden könnte. Fraglich ist natürlich, wo das Auto geblieben ist. Denn so ein Auto zu verstecken ist natürlich auch nochmals ein bisschen schwieriger. Also diese Fragen sind natürlich alle noch offen. Hätte man einen Hinweis, wo er sich befindet, dann würde man natürlich sofort dorthin fahren und ihn festnehmen. Aber alle Hinweise, und das waren sehr, sehr viele, die von der Bevölkerung eingegangen sind, haben schlicht leider ins Leere geführt. Aber die Polizei sagt dennoch, bitte trotzdem weiter. Wenn es nur irgendein Hinweis ist, wenn es eine Vermutung ist, unbedingt trotzdem bei der Polizei melden. Denn das Wichtigste ist nach wie vor, diesen Mann zu fassen. Nochmals, er ist sehr gefährlich. Darauf hat man heute nochmals hingewiesen. Ein sehr gefährlicher Mann, dem alles bis vieles eben zuzutrauen ist und der wahrscheinlich mit drei Waffen, zwei Langwaffen und einer Faustfeuerwaffe unterwegs ist. Das weiß man, weil man die Bestände dieser legalen Waffen kennt von ihm und diese drei Waffen dürften eben fehlen in seinem Bestand. Und daher geht die Polizei davon aus, dass dieser sehr gefährliche Mann, der mutmaßliche Doppelmörder, der unterwegs ist, eben sehr gefährlich ist und dementsprechend muss man jetzt als Priorität haben, und das hat man eben natürlich seit Montag, diesen Mann zu fassen, damit hier die Bevölkerung in diesem Bezirk hier in Rohrbach und in den betroffenen Gemeinden wieder sicher schlafen gehen kann und vor allem natürlich für diese betroffenen Personen, die aktuell unter Polizeischutz stehen.
Vielen Dank, Magdalena Punz, für dieses Update.
Ja, und an dieser Stelle noch einmal der Hinweis: gesucht wird eben Roland Drexler, Alter 56 Jahre, ist eben unterwegs mit einem silbernen VW Caddy mit dem Rohrbacher Kennzeichen 231EL. Und auch noch einmal der Hinweis: sollten Sie diesem Mann begegnen, sollten Sie ihn irgendwo sehen, dann rufen Sie umgehend auf jeden Fall die Polizei und versuchen Sie gar nicht erst, sich irgendwie zu nähern oder mit ihm ins Gespräch zu kommen. Der Mann gilt, wie gesagt, als bewaffnet und äußerst gefährlich. Und der Mann, nach dem hier fieberhaft gesucht wird, dieser Roland Drexler, der ist eben Jäger. Die Tatwaffe bzw. die Tatwaffen dürfte er demnach völlig legal besessen haben. Das ist soweit so unbestritten. Natürlich müssen Jäger bewaffnet sein, das ist eh klar. Aber
der Amoklauf in Oberösterreich, der weckt düstere Erinnerungen an die Morde in Stivol und auch in Annaberg. Und auch hier waren die Täter Jäger, weshalb jetzt erneut die Debatte aufflammt, ob die Jagdkarte nur in Kombination eines positiven psychologischen Gutachtens vergeben werden sollte.
Das und ob es strengere Regeln zum Beispiel für Asylwerber braucht, das besprechen wir jetzt in Beide Seiten live. Dazu heute bei uns im Studio Puls4-Redakteur Manfred Schmidt. Schönen guten Abend, hallo. Grüß euch. Und unsere Politikchefreporterin Manuela Reidel. Hallo Manuela.
Hallo, schönen guten Abend.
Schön, dass ihr beide da seid. Und wir starten doch gleich bei dir, Manfred, mit der ersten Frage. Denn die eine Seite sieht da eben sehr wohl auch positiv, dass man hier ein psychologisches Gutachten einholen sollte. Aber die andere sagt, wozu?
So ist es. Man muss vielleicht ein bisschen vorweg besprechen, Magdalena hat es angesprochen, gegen den Mann, da gab es jagdrechtliche Vorwürfe, auch zwei Anzeigen, aber strafrechtlich hat er sich bisher noch nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe da aus der heutigen Pressekonferenz der Polizei und der Staatsanwaltschaft was mitgenommen. Hören wir kurz rein, was die Staatsanwältin sagt.
Er ist bisher nicht bei uns irgendwie in einer Art und Weise in Erscheinung getreten. Das heißt, er hat weder eine Vorstrafe, noch ist er bisher angezeigt worden. Er ist also für aus Sicht der Staatsanwaltschaft ein völlig unbeschriebenes Blatt.
Genau, das heißt, er ist ein unbeschriebenes Blatt und da ist die Argumentation auf der einen Seite, ein psychologisches Gutachten, das hätte möglicherweise nichts verändert. Es ist auch noch nicht klar, wann er, wenn er es wirklich war, diese Taten begangen hat, wann er zu dieser Entscheidung gefallen ist. Wenn es psychologische Tests in wiederkehrender Folge geben würde, wäre das vielleicht sogar unerheblich gewesen. Außerdem, was noch dazu kommt, eine Jagdkarte, die bekommt man ja auch nicht einfach so. Ich habe mich da heute ein bisschen eingelesen, da muss man Kurse besuchen, wie man richtig mit der Waffe umgeht. Da gibt es eine Abschlussprüfung, man muss sich mit der Waffe vertraut machen, man kann nicht einfach sagen, ich wäre kein Jäger, geht in einen Wald und kann da herumballern. Also da gibt es schon ein Prozedere, das einzuhalten ist und man ist auch nicht einfach Jäger alleine, sondern es gibt da auch wieder Jagdgemeinschaften. Also so einfach ist es nicht, dass da jeder eine Waffe bekommen kann und damit rumlaufen kann.
Es gibt allerdings auch Argumente, die in die Richtung gehen, dass man sagt, es ist schon notwendig, dass man hier auch stärkere Regeln einführt, ein psychologisches Gutachten vielleicht eben sogar auch einführt, um solche Taten möglicherweise verhindern zu können.
Das stimmt, was Manfred sagt, dass Jäger sich damit vertraut machen müssen, welches Gewehr sie an die Hand bekommen und beweisen müssen, dass sie mit auch umgehen müssen. Aber es ist, um einen Schritt höher zu gehen, in Österreich wirklich nicht schwierig, an eine Waffe zu kommen. So eine sogenannte Kategorie C-Schusswaffe kann sich im Grunde jeder holen, sobald er oder sie 18 Jahre alt geworden ist. Eine Kategorie C-Schusswaffe sind Büchsen oder Flinten, also Schusswaffen mit einem Lauf, die man nach jedem abgegebenen Schuss nachladen muss. Die kann man sich relativ einfach holen. Und wenn man diese Waffe nicht nur besitzen, sondern auch bei sich führen möchte, dann braucht man eben einen sogenannten Waffenpass. Und für den muss man sehr wohl ein psychologisches Gutachten vorlegen, um so einen Waffenpass zu kriegen. Außer, und da sind wir wieder beim Punkt, man ist Jäger. Jetzt haben wir heute auf Puls 24 am Nachmittag zu dem Thema schon gesprochen mit einem Notfallpsychologen und haben den gefragt, würde das Sinn machen, diese Ausnahme für Jäger mehr oder weniger zu stanzen und auch von denen so ein psychologisches Attest zu verlangen? Und das haben wir gehört.
Jetzt kann man natürlich nicht aus wissenschaftlicher Sicht sagen, dass man es damit hätte verhindern können, aber es wäre ein Ansatzpunkt, das einerseits auch bei Jägern zu machen, eine waffenpsychologische Untersuchung, oder aber auch, dass man, wenn es Auffälligkeiten gibt oder wenn es in Screening-Verfahren irgendwo Hinweise gibt oder in schwierigen Lebensphasen, dass dann die Umgebung hellhöriger wird und dann sagt, bitte überdenk das nochmal, schau mal nach, brauchst du die Waffe noch, wie sieht das aus? In Zweifelsfällen kann man natürlich die Exekutive verständigen, aber rein aus waffenpsychologischer Sicht, auch wenn es jetzt vielleicht einige nicht hören wollen würden, wäre das natürlich durchaus sinnvoll.
Und der spricht jetzt hier auch noch einen zweiten Punkt an, der wesentlich ist. Einerseits sagt er, natürlich kann das was bringen, auch von Jägern psychologische Gutachten zu verlangen, und zwar regelmäßige. Und der zweite Punkt, den er hier nennt, ist, man muss auch schauen, ob man nicht benutzte Waffen, ob man mehr Waffen wieder aus dem Verkehr ziehen kann, ob man nicht regelmäßig auf WaffenbesitzerInnen zugehen muss und sagen muss, brauchst du diese Flinte noch? Denn man weiß, dass in Österreich 370.000 Menschen mittlerweile eine Waffe besitzen. Insgesamt sind in Österreich 1,5 Millionen Waffen in Umlauf. Und in den vergangenen Jahren seit der Corona-Krise ist der Waffenbesitz, der private Waffenbesitz, wir reden jetzt nicht von Exekutive und Co., sondern vom privaten Waffenbesitz, ist der private Waffenbesitz wahnsinnig in die Höhe geschnellt. 400.000 Waffen mehr seit 2019. Und es ist eh logisch, je mehr Waffen im Umlauf sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass jemand damit verletzt oder sogar ermordet wird. Das heißt, man müsste doch schauen, wie kriegt man als Staat von diesen Büchsen und Flinten zumindest einen Teil wieder zurück.
Wenn sie nicht gebraucht werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Bedenken, dass wenn man das einführen würde, ein wahnsinniger Aufwand dahinter stecken würde.
So ist es. Der Bürokratieaufwand, der wird angeführt als eines der Probleme. Man kennt das ja von anderen Themen auch, wie hoch der bürokratische Aufwand ist. Wenn ich da jetzt mir anschaue, CO2-Steuer, da wird also beim Klimabonus als Gegenleistung zum CO2-Bonus, wie groß der Aufwand ist, um die Leute anzuschreiben, um das alles irgendwie zustande zu bekommen. Wenn es da bei jedem Waffenkartenbesitzer diesen ganzen Prozess gibt, wenn es da vielleicht jährlich eine Überprüfung gibt, eine psychologische Überprüfung, das ist ein enormer Aufwand. Und ich habe es mir angeschaut, es gibt knapp 140.000 Jagdkarten, die 2023 ausgegeben worden sind. Also da ist auch die Frage, wer zahlt das dann, wer übernimmt das und ob das alles den Aufwand rechtfertigt.
Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden weiter noch, was diesen Fall betrifft. Und da wird es noch einiges an Diskussionsbedarf wohl auch geben, was den Umgang auch mit Waffen in Österreich betrifft. Kommen wir dann zum nächsten Thema.
Mit ziemlicher Sicherheit, ja. Und ein strengeres Regelwerk, das fordert auch der Innenminister Karner, wenn es um Asylwerber geht. Denn die von ihm initiierten Grundregelkurse, wie sie heißen, für Asylwerber und Asylwerberinnen, die sind in den ersten 5 Monaten nach Angaben des Innenministeriums von 3.300 Personen besucht worden.
Das heißt, nur 5% haben den Besuch verweigert. Ihnen wurde das monatliche Taschengeld von 40 auf 20 Euro halbiert. Und als die Kurse freiwillig waren, hätten sie nur ein Drittel besucht. Was so Karner zeigen würde, dass es eine strikte Regel braucht.
Ja, und ÖVP und SPÖ, die müssen sich auch hier in Fragen Migration und Asyl einig werden, sollten sie tatsächlich eine Regierung bilden möchten. Und hier liegen die Vorstellungen sehr weit auseinander. Manu, ich möchte gerne gleich bei dir starten, denn mit dem Beispiel, das wir gerade auch gehört haben zum Thema Grundregelkurse, fühlt sich ja der Innenminister Karner auch bestätigt. Und die Zahlen geben ihm ja da anscheinend tatsächlich auch recht. Warum ist denn die SPÖ jetzt dennoch für einen liberaleren Kurs in Sachen Migration, Asyl, Integration?
Also man muss bei der SPÖ, wie auch bei anderen Parteien, aber bei der SPÖ besonders vorausschicken, es gibt nicht die eine SPÖ, was Migrationsfragen betrifft. Ich konzentriere mich jetzt auf das, was der SPÖ aktuelle, auch das ist bei der SPÖ nicht immer so sicher, wie lange das noch gilt. Ich konzentriere mich mal auf das, was der aktuelle SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler dazu sagen würde. Der würde sagen, es ist ja gar nicht so, dass wir so einen ach so liberalen Kurs wollen bei der Migration. Die SPÖ würde immer sagen, natürlich wollen wir auch, dass Menschen sich integrieren, die zu uns kommen. Natürlich wollen wir, dass die Deutsch lernen, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau achten, dass die Demokratie achten, dass sich alle an die Regeln halten. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen. Das ist auch eine SPÖ-Einstellung. Genauso wie sie auch betonen, wir sind auch dafür, strenger abzuschieben. Also wenn es nach uns ginge, jeder, der keinen Aufenthaltstitel hat, muss das Land verlassen. Der Unterschied ist gar nicht so sehr ein inhaltlicher, sondern die SPÖ und der Andreas Babler verkauft oder framed, wie man das in der kommunikationstechnischen Fachsprache sagt, die framed dieses Thema Migration einfach anders. Die sagt, das wird permanent hochgespielt und zu einem Riesenproblem hochstilisiert, wegen Menschen, die von dem Problem leben. Wir wollen das anders und menschlicher betrachten. Hier ein Beispiel, wie Andreas Babler das ausdrücken würde.
Lasst mich noch was dazu sagen. Und wir haben uns nie verleiten lassen, dass wir irgendwie mal anfangen, unseren Zorn, unsere Wut über all diese Situationen und bewusst produzierten Zustände, dass wir die nie gelenkt haben gegenüber den Menschen, die mit dem Plastiksackel bei uns angekommen sind.
Also der versucht bei dem Thema immer eher Mitgefühl zu erzeugen und den volkswirtschaftlichen Nutzen von Migration herauszukehren. Auch hierfür ein Beispiel.
Jeder, der da heute rausgehen würde aus dem Design Center und mit offenen Augen durch die Stadt gehen würde und durchs Land fährt, weiß, dass wir in allen Bereichen Arbeitsmigration brauchen, volkswirtschaftlich. Sonst wären wir in einigen Monaten erledigt. Nicht nur, wie wir es oft hören, in den gut qualifizierten Bereichen, auch in nicht so gut qualifizierten Bereichen.
Also die SPÖ fordert eine Versachlichung der Debatte, fordert auch, dass man da sozusagen Anerkennung auch Asylwerberinnen und Asylwerbern entgegenbringt. Die ÖVP setzt ein bisschen mehr auf Härte. Was spricht denn auch hier für die Vorgehensweise der ÖVP, Manfred?
Die Wahlergebnisse einerseits, die Nationalratswahl hat es gezeigt, mit einem strammen rechten Kurs lässt sich sehr viel bei den Urnen bewegen. Die FPÖ ist mit diesem Kurs Erste geworden, die ÖVP Zweiter. Und es ist auch eine Frage, wie man es ausspricht. Manuel, du hast die beiden Ausschnitte gezeigt. Ich würde jetzt was zeigen vom Innenminister, von Gerhard Karner, der auch über diese Grundregelkurse spricht, aber mit einer völlig anderen Diktion. Hören wir kurz rein.
Der erste Punkt, das System muss vor Missbrauch geschützt werden. Der zweite Punkt, das System der Grundversorgung muss gerecht und nachhaltig sein. Und das System der Grundversorgung braucht ein strenges Regelwerk. Und das System darf auch nicht überlastet sein, damit es auch ordentlich funktionieren kann.
Also das sind die ganzen ÖVP-Checkboxes, was gesagt werden muss, dass man diese Wähler abholt. Schutz vor Missbrauch, strenges Regelwerk, keine Überlastung und so weiter und so fort. Also da hat der Innenminister alles, was der ÖVP wichtig ist, in paar kurzen Sätze hineingepackt. Die ÖVP weiß einfach, dass das für viele Menschen ein wichtiges Thema ist. Es ist nicht so wie 2019, wo die Grünen vor allem mit dem Klimathema groß realisieren könnten, sondern jetzt geht es wieder um Migration, Integration. Die ÖVP versucht die FPÖ ein bisschen nachzuhüpfen, aber nicht so scharf in der Sprache, aber trotzdem deutlich schärfer als die SPÖ. Und wenn man sich jetzt so einen internationalen Aspekt anschaut, da habe ich was mitgenommen vom Bundeskanzler Karl Nehammer, der das ganze Thema Migration auch noch international weiter verknüpft.
Wir haben in Österreich auf nationaler Ebene gezeigt, dass es gehen kann. Wir haben die Asylbremse angezogen. Die Asylantragszahlen sind massiv zurückgegangen. Die illegalen Grenzübertritte zwischen Ungarn und Österreich wurden um 97% reduziert. All das ist ein Beweis dafür, dass wir bereit sind zum Bohren harter Bretter.
Manfred, das war ein Thema natürlich auch bei der Nationalratswahl, ein ganz großes Migration, Integration auch. Wie geht man um eben mit Menschen, die zu uns kommen aus anderen Ländern, wo vielleicht kriegerische Auseinandersetzungen herrschen? Die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, muss die SPÖ da in diesem Kontext auch zugehen auf die ÖVP, damit hier eine Zusammenarbeit möglich ist? Wo kann man sich da treffen?
Ich denke schon, dass die SPÖ da Zugeständnisse machen muss, wobei ich es auch so sehe, wie die Manu, dass jetzt inhaltlich nicht so viel die beiden Parteien trennt. Also es gibt immer dieses Kaiser-Droskozil-Papier, das immer wieder hervorgeholt wird und gesagt wird, wir sind eh auch streng. Also beim Schutz der Außengrenzen, bei den Asylverfahren, da ist man inhaltlich jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Aber es gibt schon auch Bewegungen in der SPÖ. Es gibt ja nicht die eine SPÖ, es gibt die Bundes-SPÖ und es gibt die Droskozil-SPÖ und die Wiener SPÖ. Es gibt vielleicht 50 SPÖs, werden vielleicht täglich mehr. Es gibt die Fussi-SPÖ vielleicht auch. Also da das alles unter einen Hut zu bekommen, das wird schwierig. Ich denke aber schon, wenn es dann wirklich darum geht, ob man mitregieren kann, dann werden sich wahrscheinlich mögliche Knoten lösen und dann wird es beim Migrationsthema eine Einigung geben.
Umgekehrt sagen andere, naja, die ÖVP muss da ein bisschen vielleicht nachgeben und ein bisschen mehr auf die SPÖ zukommen in diesem Bereich und bei diesem Thema.
Also es gibt gewisse Dinge, die waren ja auch den Grünen. Also dieses Thema hat die ÖVP ja schon mal durchdeklinieren müssen mit ihrem bisherigen Regierungspartner, mit den Grünen, die ja auch bei manchen Dingen nicht mitgehen wollte. Zum Beispiel, wir erinnern uns an diese Diskussion der vorsorglichen Haft vor Abschiebungen, wo die Grünen auch aufgeschrien haben und gesagt haben, da wird es wirklich heikel mit Menschenrechten, Freiheitsentzug auf Basis von nichts, also ohne dass sich jemand was hat zu Schulden kommen lassen, das geht mit uns einfach nicht. Und das würde wohl mit der SPÖ unter Andreas Babler auch nicht gehen. Aber die jetzt angesprochenen Dinge, zum Beispiel an sowas wie diesen aktuell diskutierten Grundwertekurs, daran wird es hundertprozentig nicht scheitern. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, da sind die inhaltlichen Gräben nicht so gut, so tief. Das ist mehr eine, aufgrund dessen, dass unterschiedliche Wählerschichten angesprochen werden sollen, wird halt anders kommuniziert über das Thema. Und der eine sagt, oh, die sind immer so hysterisch, ja? In Wahrheit haben wir gar nicht so ein großes Problem, das wird groß gespielt vor Wahlen und die anderen sagen, Härte, 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 Härte. Das ist einfach mehr ein quasi ein unterschiedliches Framing ein und desselben Themas, aber die inhaltlichen Gräben tun sich bei dem sowas wie Grundwertekurs ganz sicher nicht auf.
Was man nur schon auch sieht, ist, dass Andreas Babler, der ja angetreten ist bei der Wahl, dass er jetzt der große FPÖ-Abräumer ist, also dass er blaue Wähler zurückholt, auch mit deftigeren Ansagen, das hat sich nicht bewahrheitet. Also Andreas Babler fischt im selben Teich wie die Grünen, das hat man auch gesehen, dass in Wien die SPÖ ordentlich zugelegt hat, aber nicht auf Kosten der Blauen, sondern auf Kosten der Grünen.
Und die eine Seite sagt ja auch nach wie vor, naja, es war auch das Thema Migration ein riesengroßes während diesem Nationalratswahlkampf. Ja. Und die Wähler und Wählerinnen haben ja ganz deutlich gezeigt, dass sie den strengeren Kurs wollen beim Thema Migration.
So ist es. Das war ein klares Zeichen, dass es, also ich warte darauf, dass es mittlerweile fünfmal am Tag kommt, kein weiter wie bisher von allen Parteien. Und da ist dieses Thema Migration mit gemeint, wobei sich natürlich die ÖVP da selber an die Nase fassen muss. Denn in Sachen Migration hat man selber die Schengen-Erweiterung blockiert und hat jetzt einen Migrationskommissar, Magnus Brunner, der jetzt das alles wieder lösen muss. Also da ist jetzt die ÖVP auch nicht so konsistent gewesen, wie man es vielleicht erwartet hätte. Aber dieses Thema ist ein Wahlkampfschlager und da wird sich auf jeden Fall irgendwas bewegen müssen, damit man auch den Wählern im Wort ist und auch denen, die nicht die ÖVP und die SPÖ gewählt haben.
Also Integration mit harter Hand auf der einen Seite seitens der ÖVP und Integration eher mit ausgestreckter Hand, sagen wir mal so, seitens der SPÖ.
Das wird auf jeden Fall
schwierig, dass diese beiden Hände sich dann am Ende auch tatsächlich die Hand reichen bei den Koalitionsverhandlungen. Dazu passt übrigens auch die Puls24-Frage des Tages. Da stellen wir nämlich täglich die Frage des Tages auf puls24.at. Heute Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ, finden diese Parteien zusammen. 51% sagen nie im Leben. 45%
sagen, naja, es bleibt ihnen nichts anderes über, sie müssen zusammenfinden, weil eben mit der Kickl-FPÖ es auch keine Alternative gibt, weil mit der wollen sie auch nicht zusammen regieren. Also wir sind gespannt.
Geteilte Meinung, kann ich sagen.
Ja, 4% will ich gar kennenlernen, die keine Meinung haben.
Gibt es auch immer wieder. Aber wir kommen damit jetzt gleich zu unserem nächsten Thema, denn es ist die weltweit wichtigste Wahl des Jahres, wenn nicht sogar die wichtigste Wahl aller Zeiten. Exakt heute in einer Woche wird nämlich in den USA ein neuer alter Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt.
Donald Trump gegen Kamala Harris lautet das Duell um das mächtigste Amt der Welt.
Ja, und im Moment ist das ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch Donald Trump, der könnte sich einen folgenschweren Fehler geleistet haben, als sich ein engagierter Comedian bei einer Wahlkampfveranstaltung abfällig über Puerto Rico äußert.
Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt im Moment eine schwimmende Insel aus Müll mitten im Ozean. Ich glaube, sie heißt Puerto Rico.
Ja. So also zumindest der Comedian, der sich da geäußert hat zu den Puerto Ricanern, Puerto Ricanerinnen. Und da gibt es jetzt eben einige, die sagen, naja, das ist eine ziemlich große Wählergruppe, auch für Donald Trump. Und wenn die jetzt tatsächlich hier einen Rückzieher macht, beziehungsweise sich davon angefeindet fühlt, dann könnte das entscheidend sein im Wahlkampf.
Ganz genau, das ist, wir beleuchten natürlich auch hier beide Seiten. Manfred, starten wir vielleicht mit dir. Was für Auswirkungen kann denn das haben auf den Ausgang der US-Wahl, dass sich Donald Trump jetzt tatsächlich mit einer nicht unwichtigen Wählergruppe verscherzt?
Ja, im Moment ist die Trump-Kampagne noch im Schadensbegrenzungsmodus. Da wird gesagt, dieser Comedian, der teilt nicht das, was wir uns denken. Und zwar, der hat was gesagt, wie Donald Trump das nicht so sieht. Allerdings, der Comedian, der hat sich dann auf Social Media verteidigt, hat gesagt, offenbar verstehen die Menschen keinen Humor. Und der Sohn von Donald Trump hat dieses Posting wieder selbst geteilt. Also offenbar ist man sich in der Familie Trump nicht einig, was man jetzt davon hält. Es könnte natürlich Trump schaden. Allerdings, wir haben jetzt schon so oft darüber geredet, was alles nicht Donald Trump schaden wird. Und es ist viel passiert und es hat alles Donald Trump nicht geschadet. Ich habe einen Saga von Ex-Präsident Barack Obama mit, der sich diese Frage auch gestellt hat. Hören wir mal kurz rein.
These are Americans. Das sind Amerikaner. Sie sind Menschen. Und das ist der Grund, warum diese Wahl nicht knapp sein sollte. Sie sollte klar sein.
Ja, Obama sagt, die Wahl sollte eigentlich klar sein, aber das ist sie nicht. Und wenn wir uns die Swing States ansehen, da ist sie überhaupt nicht. Also das ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich wüsste auch nicht, was jetzt irgendwie einen Ausschlag geben könnte, dass sich da was dreht. Aliens landen auf der Erde, sagen wir wählen alle Harris. Auch das würde nichts ändern. Also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Da werden wir wahrscheinlich wirklich erst am Wahlabend wissen, wer wirklich die Nase vorn hat.
Aber genau deshalb, weil es eben so knapp ist und weil es dieses Kopf-an-Kopf-Rennen ist, sagen jetzt die anderen, naja, das kann durchaus dann schon noch einmal die Stimmen kosten und es könnte Donald Trump gefährlich werden, diese Aussage.
Also die Demokraten hoffen, dass jetzt so eine Art Schneeballeffekt eintritt. Also dass all diese kleinen Nadelstiche doch noch dazu führen, dass dieses Rennen eindeutiger swingt in Richtung Kamala Harris, in Richtung der demokratischen Kandidatin. Zum Beispiel gab es ja zuletzt so einen Brief von engen Trump-Vertrauten, die mit ihm im Weißen Haus gearbeitet haben, als er zuletzt Präsident war, von 2016 weg, die versucht haben zu warnen, die der Öffentlichkeit sagen, wir waren hautnah dran, dieser Mann benimmt sich diktatorisch, dieser Mann pfeift auf die US-Verfassung, dieser Mann ist komplett erratisch. Der Atlantic, diese berühmte Zeitschrift in den USA, veröffentlicht einen Artikel und zitiert einen ehemaligen Trump-Berater, der zum Beispiel sagt, Trump habe die Aussage getätigt, er wünsche sich Generäle, wie Hitler sie gehabt hätte. Es gibt einen ehemaligen Personalchef von Donald Trump, der an die Öffentlichkeit geht und ebenfalls sagt, dieser Mann ist ein Faschist, er benimmt sich faschistisch. Wir sagen euch jetzt, die Warnungen sind ernst zu nehmen. Und Trump tut ja gar nicht einmal so, als wäre das alles unwahr. Also das sind die meisten Dinge, vor denen da so gewarnt wird, dass er so antidemokratisch sei, die sagt er ja sogar selber. Also er hat ja sogar selber angekündigt, dass er das Militär einsetzen wird gegen den linken Abschaum, wenn er das nächste Mal demonstriert. Er hat selber angekündigt, dass er Massendeportationen veranstalten wird. Jetzt nur als Beispiel von der letzten Wahlkampfveranstaltung diese Aussage.
In Anbetracht der noch nie dagewesenen Millionen illegaler Einwanderer, die in unser Land eindringen, ist es nur vernünftig, dass wir, wenn ich wiedergewählt werde, mit der größten Abschiebeaktion in der amerikanischen Geschichte beginnen werden. Wir haben keine andere Wahl.
Also die Hoffnung der Demokraten ist, dass er mit solchen Ansagen oder mit der ganz offenen Ankündigung, wenn ich wieder Präsident wäre, dann verfolge ich meine politischen Gegner mit der Justiz, also die Justiz instrumentalisieren für persönliche Rachefeldzüge, die hoffen, dass das bei den Leuten irgendwann einsickert und sich das Rennen noch eindeutiger pro Harris dreht.
Gut, das heißt, Trump wird als Faschist bezeichnet umgekehrt aber auch Kamala Harris als Faschistin. Das ist ein Begriff, der also offenbar sehr inflationär verwendet wird in den USA. Manfred, ist dieses Land so weit gespalten, dass es einfach hier kein Aufeinanderzuge mehr gibt? Jeder schimpft den anderen als Faschisten. Wie kann man das interpretieren und einordnen?
Das Land ist komplett gespalten. Ich meine, die Entwicklung ist jetzt keine amerikanische. Die gibt es auch in anderen Ländern auch. Wir hatten das in abgestufter Form auch bei der Präsidentschaftswahl 2016. Das war auch ein unglaublich arschknappes Rennen, wenn ich Alexander Van der Bellen zitieren darf. Er ist Präsident, man darf das sicher zitieren. Da war es auch schon knapp, aber in den USA, da hat das immer eine andere Dimension. Das ist immer noch eine Spur verrückter. Und jetzt mit diesen gegenseitigen Faschismusvorwürfen, das ist schon, finde ich, auch so ein Ausdruck der Harris-Kampagne, dass die jetzt auch nicht wissen, wie sie jetzt richtig vorgehen sollen. Es hat noch begonnen damit, dass Trump als weird bezeichnet worden ist. Also da hat man versucht, dass man ihn als komisch darstellt, als eigenartig und hat versucht, auf der Sachebene zu bleiben. Aber jetzt sind sie direkt in diesem Faschisten-Bett drinnen. Und normalerweise helfen solche Sachen immer Donald Trump. Also wenn es dreckig wird, dann hilft das Donald Trump, weil dann wird über ihn geredet. Alleine, dass wir über ihn darüber reden, wird ihn auch freuen, wenn er Puls 24 schaut. Also da ist der Gewinner, zumindest in dieser Debatte, wieder Donald Trump, weil darüber geredet wird, wie verrückt nicht alles ist. Und er kann sich selbst dann wieder seine Geschichten zimmern. Das Schlimmste war für ihn wahrscheinlich, als Harris als Kandidatin vorgeschlagen worden ist, weil da wurde nicht über ihn geredet. Da ging es nur über die Demokraten. Und jetzt hat sich das alles wieder gewandelt. Und jetzt reden alle wieder über Trump.
Gut, dann fassen wir ganz kurz zusammen. Die eine Seite sagt jedenfalls, kann ihm schaden im Wahlkampf jetzt auch dieser Sage des Comedians gegen die Puerto Ricaner. Und die andere Seite sagt, nein, das wird keinen Einfluss darauf haben.
Es ist eh schon alles wurscht, so ein bisschen hat man das Gefühl. Vielen Dank auf jeden Fall, Manfred Schmidt. Vielen Dank, Manuela Reidl, für eure Einschätzung. Danke fürs Kommen.
Aber welche Themen sind jetzt eigentlich den Menschen in Österreich besonders wichtig? Worauf sollte die nächste Regierung auf jeden Fall achten?
Da sind wir dann nämlich mal wieder beim Thema Koalitionserfindung. ÖVP und SPÖ verhandeln da derzeit, versuchen eine neue Regierung zu bilden. Was den Menschen dabei wichtig wäre, welche Themen dabei wichtig sind, das wollten wir von Ihnen wissen, wenn man uns da auf der Straße umgehört.
Ja, wichtige Themen sind sicher die sozialen Themen, wie leistbares Wohnen, solche Dinge, Wirtschaftsstandort stärken, Umwelt.
Dass ich weiterhin meine Pension habe, so wie ich es jetzt habe.
Die Betriebe brauchen Unterstützung und ich selbst bin auch Unternehmer und wünsche mir mehr Unterstützung aus der politischen Seite.
Ja, auf jeden Fall, was das Klima betrifft, also die Umweltthemen sind ganz wichtig.
Natürlich ist Migration
ein Thema, immer schon gewesen, speziell hier in Wien.
Österreich ist also auf der Suche nach einer Regierung. ÖVP und SPÖ starten da die Sondierungsgespräche und das ist natürlich eines der Themen, die wir jetzt besprechen mit unseren beiden Gästen hier im Studio. Dazu begrüßen wir jetzt den ehemaligen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Und den ehemaligen SPÖ-Politiker Andreas Rudasch. Herzlich willkommen im Studio.
Guten Abend.
Vielen Dank. Und bevor wir jetzt auch zum tagespolitischen Geschehen übergehen, möchte ich gerne trotzdem nochmal bei Ihnen nachfragen, Herr Strache. Der Regierungsbildungsauftrag von Van der Bellen, der wurde nicht an den Wahlgewinner, an Herbert Kickl, gegeben und an die FPÖ, sondern eben an die ÖVP-Zweitplatzierten. Sehen Sie das problematisch?
Ich sehe es als problematisch an, ja, denn wir haben in der Zweiten Republik das ungeschriebene Gesetz, die Usance, dass die stimmenstärkste Kraft, die durch den souverän demokratisch gewählt wurde, auch den Regierungsverhandlungsauftrag erhalten sollte. Und so hätte Van der Bellen trotz seiner politischen Vergangenheit als ehemaliger grüner Parteichef das nicht ideologisch bewerten und behandeln sollen, sondern hätte diesem Brauch oder diesem ungeschriebenen Gesetz Folge leisten sollen. Damit hätte dann Herbert Kickl einmal die Möglichkeit gehabt, auszuloten, gibt es andere Parteien, die überhaupt bereit sind, mit ihm in einen Verhandlungsprozess zu treten oder nicht. Und interessanterweise hat das Verhalten von Bundespräsident Van der Bellen ja auch bei Elon Musk zur Kritik geführt, der auf einen schwedischen Journalisten, der über X das kommentiert hat, das zu verurteilende Verhalten, sogar, glaube ich, mit dem Zusatz, dass das sozusagen ein typisch linkes Verhalten ist, nach dem Motto, wenn die richtigen Parteien gewinnen, dann ist die Demokratie gut und wenn die falschen, sprich nicht linke Parteien gewinnen, dann ist das sozusagen unerwünscht und wird entsprechend auch so ideologisch bewertet, wie wir es heute erleben.
Herr Rudasch, hat der Herr Bundespräsident möglicherweise der FPÖ nicht vielleicht sogar einen Gefallen getan, weil Herbert Kickl sich jetzt so ein bisschen in der Opferrolle suhlen kann, sagen kann, ach, unser Wählerwille wird ignoriert und man hätte mir den Auftrag geben müssen. War das vielleicht ein Fehler von Herrn Bundespräsidenten oder sehen Sie das gänzlich anders?
Ich sehe es gänzlich anders. Also wenn der Stimmenkäufer Elon Musk den Bundespräsidenten kritisiert, glaube ich, dass der Bundespräsident richtig agiert hat. Aber unabhängig davon, wenn wir von Usancen sprechen, ich war live dabei, wie der Stimmenstärkste Viktor Klima nicht Bundeskanzler wurde, weil die FPÖ, und das muss man da sich auf der Zunge zergehen lassen, die sich jetzt darüber aufregen, dass sie als Stimmenstärkste nicht den Regierungsauftrag haben, haben damals den dritten zum Bundeskanzler gemacht. Also das ist Wolfgang Schüssel. Also ich halte diese Aussage und dieses Verhalten gelinde gesagt pharisäerhaft. Das Zweite ist, der Bundespräsident wird kritisiert, dass er nicht den Stimmenstärksten mit der Regierung beauftragt hat. Gleichzeitig kommen jetzt alle und sagen, das dauert alles zu lang und man sollte viel früher eine Regierung machen. Aber wie soll das funktionieren, wenn der Stimmenstärkste eben keine Regierung zusammenbringt, weil sowohl vor der Wahl als auch nach der Wahl bei allen Gesprächen die Parteiführer aller vier restlichen Parteien ganz klar ausgesprochen haben, wir wollen nicht mit Herbert Kickl. Das heißt, das wäre eine Ehrenrunde gewesen, die nichts gebracht hätte, die nur Zeit verloren hätte. Aus diesem Grund bin ich überzeugt davon, dass der Bundespräsident vollkommen richtig im Interesse des Landes gehandelt hat. Vielleicht taktisch nicht gut, aber im Interesse des Landes vollkommen richtig.
Vielleicht nur zur Richtigstellung oder Klarstellung. Sie haben das Beispiel Viktor Klimas gebracht. Der damals stärkste politische Kraft geworden ist mit der Sozialdemokratie, na und selbstverständlich den Regierungsbildungsauftrag erhalten hat. Er hat es nur nicht zustande gebracht. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen Einhaltung einer Usance oder nicht. Damals hat der Bundespräsident selbstverständlich der stärksten politischen Kraft, Sozialdemokratie mit ihrem Obmann Viktor Klima, den Regierungsbildungsauftrag erteilt, aber er hat es nicht zustande gebracht und es haben sich dann zwei andere Parteien gefunden. Das wäre jetzt auch möglich gewesen, wenn sich der Bundespräsident an die Usance gehalten hätte.
Aber hat man jetzt nicht einfach nur Zeit eingespart, weil es eben zu keiner Regierung gekommen wäre, der FPÖ?
Nein, nicht wirklich. Koalitionsverhandlungen dauern. Da gibt es ein Prozedere, wo ich sage, wenn man das ernst nimmt und wenn auf der einen Seite und auf der anderen Seite inhaltlich wirklich in die Tiefe diskutiert wird, 100 Menschen pro Partei dann auch in die inhaltliche Arbeit übergehen, um ein Programm zustande zu bringen. Ich glaube überhaupt, dass wir da in einem Prozess sind, und das haben wir ja erlebt, auch die fehlende Selbstreflexion des vorhandenen Bundeskanzlers Karl Nehammer bei -11% schon am Wahlsonntag grundsätzlich Herbert Kickl auszuschließen, nicht gut ist und viele vor den Kopf stößt, auch Menschen, die die FPÖ und Herbert Kickl nicht gewählt haben im Übrigen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was eines aufzeigt, dass eine sogenannte Koalition zwischen ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen sich als Einheitspartei gegen die FPÖ positioniert, geriert und verfestigt. Und das ist nicht gut für die Demokratie, weil es letztlich auch dem Argument Herbert Kickl recht gibt, dass das schon vorher sichtbar war und offenbar schon vorher ausgemachte Sache war. Ich möchte vielleicht eins noch festhalten, weil das interessant ist. Herbert Kickl, der stärkste durch die Ziellinie gegangen ist, ja, der könnte sich zumindest überlegen, die ÖVP mit einer strategischen oder taktischen Finte vielleicht doch noch einmal in eine Krise zu führen, indem er vielleicht nachdenkt, zu überlegen, nach einer steirischen Landtagswahl, die einiges in Bewegung bringen kann, vielleicht auch einige Stimmen in der ÖVP, dass Nehammer vielleicht doch noch ausgetauscht werden könnte, dass er von sich aus hergeht und sagt, naja, aus staatspolitischer Verantwortung heraus bin ich nicht unbedingt der, der auf den Kanzler besteht. Ich habe viele freiheitliche Persönlichkeiten an meiner Seite, wie zum Beispiel drei Landeshauptleute, Stellvertreter, wie den Herrn Landbauer, den Herrn Heimbuchner, die Marlene Swarczyk. Kann ja auch einer dieser als Kanzler in Frage kommen und wir verhandeln einmal. Es könnte durchaus eine interessante Variante sein. Ich glaube aber, wetten zu können, die ÖVP wird auch das ablehnen. Aber dann wird man wenigstens sehen, dass Kickl nur ein vorgeschobenes Argument ist und es ihnen ausschließlich um die Macht geht. Und dafür sind sie auch bereit, alle Inhalte gegenüber der SPÖ und Babler zu verkaufen.
Gut, da sind wir in einem sehr theoretischen Bereich natürlich. Herbert Kickl müsste da zuerst einmal in die zweite Reihe zurücktreten.
Bleibt ja als Parteichef.
Apropos theoretisch, wir haben theoretisch jetzt die Aussicht auf eine ÖVP-SPÖ-Koalition. Da wird gerade verhandelt, da gibt es Koalitionsgespräche. Wir haben heute die Frage gestellt auf puls24.at an unsere Zuseherinnen und Zuseher, wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese beiden Parteien zueinander finden. Und eine doch knappe Mehrheit hat gesagt, ich glaube rund 54%, hat gesagt, ja, sie müssen. Es geht sich sonst eh nicht anders aus. Teilen Sie diese Einsicht? Werden ÖVP und SPÖ zusammenfinden, weil es gar nicht anders geht?
Nie im Leben sogar, ein bisschen mehr sagen sogar, es geht sich nicht aus, und ein paar sagen,
das geht sich
also ein bisschen weniger
natürlich
sagen, ja, genau, fix, sie müssen.
Ja, ja. Also ich bin der Überzeugung, dass diese beiden Parteien jetzt nach sehr intensiven Diskussionen wirklich zusammenkommen können. Die Schnittmengen sind nur scheinbar so groß. Die Herausforderungen für das Land sind immens. Also wir dürfen nicht vergessen, dass wir konjunkturelle Schwierigkeiten haben. Wir haben strukturelle Schwierigkeiten im Land. Die Perspektive in Deutschland ist auch nicht wirklich so positiv. Das heißt, wir werden in einem hohen Ausmaß wirtschaftliche Probleme haben. Das heißt, hier müssen vor allem die beiden großen sozialpolitischen Blöcke miteinander zusammenarbeiten. Es ist auch, ich bin überzeugt davon, dass gerade jetzt in so einer Situation, wo es wirtschaftlich immens große Probleme gibt, die Sozialpartner wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Zukunft haben. Also der Wirtschaftsflügel, die Industriellenvereinigung, die Wirtschaftskammer, der Gewerkschaftsbund, Arbeiterkammer. Hier geht es wirklich um die Zukunft dieses Landes. Und ich bin überzeugt davon, dass beide sich ihrer gesellschaftspolitischen und staatspolitischen Verantwortung bewusst sind.
Und was sagen Sie dazu? Glauben Sie, dass die SPÖ bzw. die ÖVP mit der SPÖ gemeinsam auf einen Nenner kommen wird? Und
also wenn es um die inhaltlichen Schnittstellen und Synergien geht, sehe ich das sehr, sehr kritisch, und ich kann das auch aus dem Wahlergebnis nicht herauslesen. Die bisherige Regierung zwischen ÖVP und Grünen, ich meine, die haben ja eine Absage erhalten, wie selten zuvor. Die liegen heute gemeinsam bei einem Wahlergebnis, also bei knapp über 40%, ja, und sind abgewählt worden. Und da hat man auch gesehen, dass die wirtschaftspolitische Komponente, für die eigentlich früher mal die ÖVP gestanden ist oder auch Unterstützung gefunden hat, der gar nicht mehr zugetraut wird, noch dazu in dieser Konstellation. Und wie das in Zukunft, ich sage jetzt ganz bewusst, mit einem selbsternannten oder sich selbst bekennenden Marxisten Babler in einer Regierung mit neuen Steuern funktionieren soll, also das kann ich mir nicht erklären. Und ich glaube, das werden auch viele der ÖVP-Wähler, die bis dato ÖVP gewählt haben, nicht verstehen. Denn was wir brauchen, ist richtig. Wir brauchen alles, um eine Wirtschaft anzukurbeln, die Konjunktur anzukurbeln, den Standort attraktiver zu machen, dass wieder auch internationale Konzerne in Österreich Österreich Kapital investieren, Standorte errichten, Arbeitsplätze schaffen. Und das sehe ich natürlich in der Synergie zwischen einer bürgerlichen Koalitionsvariante, FPÖ und ÖVP, als gegeben an. Und ich glaube, auch die Industriellenvereinigung hat ja schon im Hintergrund massiv Kritik geübt an dieser Einzementierung von Karl Nehammer. Also ich halte es für möglich, dass der noch nach einer steirischen Landtagswahl wirklich unter Druck kommt, denn da werden sich dann die Landeshauptleute oder auch die Basis bei Karl Nehammer bedanken, wenn die Freiheitliche Partei in der Steiermark vielleicht mit Abstand stärkste Kraft wird und das ein Modell wird, das vielleicht ganz Österreich auch in Zukunft
sein kann. Man darf Lokalpolitik, Regionalpolitik nicht mit Bundespolitik verwechseln. Das sind zwei vollkommen verschiedene Schuhe und gerade die Bundespolitik ist der Grund, warum letzten Endes ÖVP und FPÖ nicht zusammenkommen können. Sie dürfen nicht vergessen, sie tun so, als ob ÖVP und FPÖ so nahe sind. Die sind mindestens so weit auseinander wie SP und ÖVP. Vor allem in den ganz entscheidenden, wichtigen internationalen Fragen. Die ÖVP ist eine klar bekennende Partei zur EU. Die ÖVP ist ganz klar in ihrer Haltung zu Russland und zur Ukraine-Frage. Sie ist ganz, ganz klar in ihrer Frage zum Kampf gegen den Antisemitismus und für Freiheit, Demokratie und Freiheit der Kultur und hat dort ganz wesentliche Unterschiede zur FPÖ. Und Sie wissen ganz genau, dass Kickl nicht nur innenpolitisch ein großes Feindbild ist für viele, sondern auch im Ausland. Das heißt, wir würden mit Kanzler Kickl, und das hat jetzt nicht mit meiner persönlichen Haltung zu tun, das versuche ich wirklich da wegzugeben, sondern ich versuche es objektiv zu beurteilen. Kanzler Kickl wäre auch ein großes Problem in unserem internationalen Standing. Bitte nicht zu vergessen, wir haben das Jahr 2000 besprochen, was damals, und damals war sozusagen die FPÖ nicht in der Führungsrolle in einer Regierung, was wir damals international für Probleme hatten. Und wir müssen trotzdem sagen, wir sind als Exportland in einem unvorstellbar hohen Ausmaß vom Ausland abhängig.
Wir reden da gleich weiter drüber. Ich darf Sie nur ganz kurz unterbrechen. Es gibt einige Stolpersteine, die da auf dem Weg liegen, offenbar auf dem Weg zu einer Regierung in Österreich. Da gibt es auch einige andere Themen. Sie haben einige gerade angesprochen, auch Klimawandel natürlich und so weiter und so fort. Migration noch Themen, über die wir heute sprechen werden. Und zwar gleich nach einer kurzen Werbepause.
Und nach der kurzen Pause sind wir schon wieder zurück bei unserem Duell in Beide Seiten live.
Ja, wir haben gerade geredet über die Koalitionsfindung in Österreich und Herr Ruderstamm, Sie gerade gesagt, Herbert Kickl wäre auch einfach ein Bundeskanzler, ein Politiker, der auch Österreich in der Welt nicht allzu gut dastehen lassen würde. Herr Strache, Sie wollten da gerade noch darauf antworten, bitte.
Ja, also im Jahr 2017 hat sich eine Regierungskoalition ÖVP, FPÖ gefunden, die ein sehr akzeptables Regierungsprogramm zustande gebracht hat, ja, mit einer tiefblauen Handschrift, die auch von der Bevölkerung Akzeptanz gefunden hat, auch in den Umfragen widerspiegelnd, bei stetig 24%, 25%, 26% in der Regierungsverantwortung, bis zu meinem Rücktritt, ja, der ja durchaus nicht regierungsinhaltliche Gründe hatte, sondern durch eine Urlaubsvariante Ibiza 2017 zustande gekommen ist. Aber da muss man eins sagen, da hatten wir den EU-Ratsvorsitz. Das heißt, wir waren eine, ja, zentral, also eine kritische Kraft, die einem zentralistischen Europa durchaus kritisch gegenübersteht, daher mehr Föderalismus, mehr direkte Demokratie, mehr Bürgernähe will, daher auch Reform natürlich in der Europäischen Union will, aber der EU-Ratsvorsitz hat gut funktioniert. Im Übrigen auch die Bekämpfung des Antisemitismus in unserer Regierung, wo wir vieles weitergebracht haben auf die Reihe und das natürlich auch von uns gelebt wurde. Aber Herr Rudersch, ganz kurz, das ist wichtig. Was waren denn jetzt die wesentlichen Wahlmotive? Das war der Bereich Migration. Wo soll es dort Schnittstellen zwischen der Österreichischen Volkspartei und der Sozialdemokratie geben? Jetzt war klar und deutlich der Wunsch, einer der Hauptmotivationsgründe für ehemalige ÖVP-Wähler, nämlich über 500.000, von der ÖVP in Richtung Freiheitliche Partei zu wechseln, weil sie sich eine Veränderung gewünscht haben in dem Themenbereich und der mit den Grünen nicht gelebt wurde. Und jetzt haben wir eine Situation, wo da Erwartungshaltungen da sind, dass die ÖVP hoffentlich dazulernt, da was zu tun und nicht wieder links abbiegt. Und ich glaube, das wird ein ganz entscheidender Punkt sein, wenn man...
Ich will Ihnen keine Rosen streuen. Es tut mir wahnsinnig, es fällt mir schwer, muss ich ehrlich zugeben. Aber Sie waren nicht Herbert Kickl. Sie haben sich ganz, ganz klar, und ich habe das damals wirklich mit großer Bewunderung gesehen, sich von den Burschenschaften, von den Rechtsradikalen massiv sozusagen distanziert.
Ihnen von der Burschenschaft habe ich mich nie distanziert, aber von Extremismus so, jeglicher
Sie
Art.
Sie hätten nie im Leben gesagt, dass die Identitären eine NGO von rechts ist. Wäre Ihnen nicht einmal im Traume eingefallen, so etwas zu sagen. Das heißt, Heinz-Christian Strache mit Herbert Kickl verwechseln. Das ist wirklich ein Unterschied. Zweitens, Sie haben vollkommen recht, die beiden wesentlichen Wahlmotive, jetzt die FPÖ zu wählen und nicht Herbert Kickl, das muss man auch dazu sagen. Herbert Kickl war ganz unten beim Wahlmotiv. Die zwei wesentlichen Motive waren Migration und auch damals ein schwerer Fehler, dass in der Pandemiebekämpfung die Regierung an vorderster Front war. Das war einer der wesentlichen Gründe, warum die FPÖ jetzt so stark geworden sind. Beide Themen sind jetzt außer Streit. Ich bin überzeugt davon, dass SPÖ und ÖVP miteinander begriffen haben, dass das Migrationsthema das Entscheidende ist und dass man dort gemeinsame Haltungen machen kann. Und wenn man den Bundespräsidenten angehört hat in seiner Rede gestern, in den Aufgabenstellungen für die neue Regierung, kommt das Migrationsthema als eines der wesentlichen Punkte.
Also das beruhigt mich nicht, wenn das
ein ehemaliger Grüner auch dieses Thema sagt. Schauen Sie sich in Deutschland die viel linkere SPD an, wo der Herr Scholz ganz, ganz klar gesagt hat, man muss eine Wende in der Migrationspolitik.
Ich muss nur eins klarstellen, was Sie gesagt haben, das ist ja so wichtig auch. Ich bin ja bekennender und leidenschaftlicher Burschenschafter und auch alter Herr und habe mich nie von der Burschenschaft distanziert. Im Gegenteil, ich war stolz, auch den Ball, den Akademikerball, auch in Wien gerettet zu haben. Und das ist mein Herzensanliegen, weil ich glaube, dass diese freiheitlich-demokratische Tradition aus der Burschenschaft heraus für unsere Demokratie Großes geleistet hat aus der 1848er Bewegung, wo im Übrigen auch die Sozialdemokratie einen wesentlichen Anteil hatte mit Viktor Adler.
Ich wollte vielleicht wieder zum Thema zurückkommen. Es geht natürlich um die Koalitionsfindung in Österreich und jetzt weniger um Burschenschaften. Die Frage an Sie, wie Sie es vorher auch erwähnt haben, die FPÖ habe eben durchaus Zuspruch erhalten in der Bevölkerung, auch während der Regierungszeit. Jetzt haben Sie ja 2017 angeführt. 2017 hat die Regierung, ich glaube insgesamt dann was, 2 Jahre gehalten, 3 Jahre. 5-mal insgesamt war die FPÖ in der Zweiten Republik in Regierungsverantwortung. Kein einziges Mal ist es gelungen, die komplette Regierungsperiode dann auch wirklich durchzustehen, durchzuhalten.
Nur da muss man einen wesentlichen Unterschied aufzeigen. Davor sind wir an uns selbst in der Regierung gescheitert. Bei der Regierungskonstellation 2017 bis 2019 sind wir an einer Ibiza-Falle gescheitert.
Das mag sein. Nicht an der die Frage zieht auf was anderes ab. Erstens einmal, nach dieser Wahl war dann die FPÖ bei 16%, glaube ich. Also hat man sie verloren, nach dieser Ibiza-Affäre auch. Naja, ist man massiv.
Sie war bei 19%, knapp
zwei Wochen
nach dem Rücktritt
waren sie bei 19%. Bei der Wahl danach waren es dann 16%.
Dann hat es ein Jahr später
eine Wahl gegeben. Minus 10%, die FPÖ dadurch eingebüßt hat. Meine Frage an Sie lautet, ist es nicht vielleicht sogar klüger für die FPÖ, aus der Opposition heraus sozusagen Politik in Österreich zu gestalten, weil man die Erfahrung auch gemacht hat, in der Regierung funktioniert es eh nicht so gut.
Die Erfahrung zwischen 2017 und 2019 war, dass wir mit 26% in eine Regierungsverantwortung gegangen sind und sehr kontinuierlich unsere Programmpunkte, für die wir gewählt und gestärkt worden sind, begonnen haben abzuarbeiten. Und das hat zu einer großen Akzeptanz in der Bevölkerung geführt, wo wir sogar teilweise über 60% Zustimmungswerte hatten in der Bevölkerung bei Umfragen. Und dann kam ja die im Jahr 2017, lange vor der Regierungszeit, vorgenommene Falle mit einem Zusammenschnitt schön aufbereitet, wo dann später letztlich auch mein Rücktritt erfolgt ist. Aber die Bevölkerung hat sich eine Fortsetzung dieser Regierung gewünscht und das hat man nicht stattfinden lassen, obwohl man damals mit mir auch abgesprochen verlangt hat, tritt zurück, dann wird es eine Fortsetzung der Regierung geben und das ist nicht erfolgt, wie wir heute wissen, weil Sebastian Kurz sich nicht an sein Wort gehalten hat. Aber die Erwartungshaltung und der Wunsch wäre dieser gewesen und dort könnte man heute ansetzen. Man könnte das gute Regierungsprogramm von damals nehmen, adaptieren, fortsetzen, umsetzen. Ich glaube, dass das dem Willen der Bevölkerung entsprechen würde und ich glaube auch, dass das eine große Mehrheit unterstützen würde.
Wie sehen Sie das? Sehen Sie das problematisch und vor allem ist es der Bevölkerung nicht egal, aus welchen Gründen die Regierung nicht hält? Wenn sie nicht hält, muss man einfach wieder wählen gehen und es gibt wieder eine unruhige Stimmung im Land.
Nochmal, ich bin überzeugt davon, dass der Knackpunkt für eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ nach wie vor, und dabei bleibe ich, Herbert Kickl ist. Das sind viele Faktoren. Das ist die EU-Frage, das ist die Moskau-Frage. Das ist auch die Art und Weise, wie Herbert Kickl mit den politischen Mitbewerbern umgegangen ist. Also die über den Bundespräsidenten, das ist die Leiche in der Hofburg und dann Neuer im Kanzleramt und Gehirn amputiert und was weiß ich was. Diese Art und Weise der politischen Auseinandersetzung hatte es vor Herbert Kickl in Österreich nicht gegeben. Jetzt muss man auch dazu sagen, Menschen, Politiker sind auch nur Menschen, und wenn man dann so beschimpft wird und so behandelt wird, will man mit dem Menschen nichts zu tun haben. Dazu kommt auch noch im Rahmen auch der Pandemie-Diskussion diese eklatante Wissenschaftsfeindlichkeit mit irgendwelchen Tierpräparaten die Pandemie zu bekämpfen. Also da sind so viele Faktoren, die symbolisiert werden von Herbert Kickl, dass es derzeit, bin ich hundertprozentig überzeugt, keine Möglichkeit der Zusammenarbeit auch der ÖVP mit der FPÖ gibt. Und deshalb ist halt diese Situation so. Das Zweite ist, es ist auch ein Riesenunterschied für die ÖVP, ob sie als Zweite in eine Regierung mit der FPÖ gehen oder sozusagen die Regierung anführen. Ich bin überzeugt davon, dass Herbert Kickl erstens einmal nicht auf die Funktion des Bundeskanzlers verzichten wird, und zweitens bin ich überzeugt davon, dass er nicht auf die Funktion, auch wenn er, was ich hundertprozentig überzeugt bin, nicht tun würde. Er würde nicht verzichten, aber er würde nicht verzichten, dass jemand anderer aus der FPÖ der Bundeskanzler.
Zu Recht. Das ist ja der legitime Anspruch durch die Wahl und durch die Entscheidung des Souveräns. Das heißt,
was Haider gemacht hat, Haider hätte
auch... Das wäre ja auch ein Unsinn, sondern selbstverständlich... Ja, aber
das ist ganz wichtig.
Nein, das war ja ein großer Fehler. Den Fehler haben ja wir natürlich nicht wiederholt und hätten wir auch nicht wiederholt, weil wir das als Fehler erkannt haben, was hier keiner...
Ja, aber das haben Sie doch vorhin gerade vorgeschlagen, dass Sie gesagt haben,
taktischen und strategischen Gründen, weil es ja immer heißt, es liegt ja nur am Kanzleranspruch von Herbert Kickl, einen Schritt als Parteichef machen und sagen, wir haben eine andere freiheitliche Kanzlerkandidatin, eine andere freiheitliche Kanzlermöglichkeit wie Udo Landbauer, Heimbuchen aus Watzek. Und dann würde man sehen, die Scheinheiligkeit der ÖVP, die nämlich nur Kickl vorschiebt und natürlich es ihr nur um den eigenen Kanzleranspruch geht und dafür bereit ist, alles mit der SPÖ an Inhalten mitzumachen, damit man diesen Kanzleranspruch für die ÖVP mit einem Wahlminus von 11% sicherstellen kann. Darum geht es nämlich. Die haben keine staatspolitische Verantwortung. Denen geht es ums eigene Ego, denen geht es um die eigene Macht, denen geht es darum, lieber diese Position für sich mit allen möglichen Finden zu erreichen, ohne dass man inhaltlich auf Österreich denkt und da was weiterbringen will.
Dann sind wir jetzt schon am Ende unseres Duells angekommen. Vielen Dank, Herr Strache. Danke. Vielen Dank, Herr Rudasch, fürs Kommen.
Dankeschön.
Ja, noch wieder von uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ihnen damit noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, bis morgen, genauer gesagt.
Um 20 Uhr.
Um 20 Uhr und damit auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.